Das Blut des toten Jungen überzieht wie ein Schleier die englische 500-Pfund-Bombe. Licht flutet durch den zerstörten Dachstuhl einer Lagerhalle auf die Leiche und auf den Blindgänger. Eine angerostete menschengroße Bombe, ein monströser Fisch, der sich in den Betonboden gegraben hat. Der Rest der Halle ist in Dunkelheit getaucht. Der Junge und die Bombe werden von der Sonne angestrahlt wie von einem Bühnenscheinwerfer, denkt Oberinspektor Frank Stave von der Hamburger Kriminalpolizei. Er leitet eine kleine Gruppe der Mordkommission und müsste nun eigentlich ermitteln, sollte sich den Toten und den Fundort ansehen, Zeugen befragen, Spuren erkennen. Denn der 12, höchstens 14 Jahre alte Junge hat ohne Frage einen gewaltsamen Tod erlitten. Stattdessen kauert er neben einigen anderen Beamten hinter den verbogenen Stahlgestellen eines zerstörten Krans und blickt durch ein Mauerloch in die Halle. Einzig ein Mann ist im Gebäude, umkreist mit behutsamen Bewegungen die Bombe und den mageren Toten. Einen kurzen Blick nur wirft er auf den Jungen, dann kniet er sich endlich vor den Blindgänger und setzt vorsichtig eine große schwarze Ledertasche ab, die er bislang in seiner Rechten getragen hat. Ein Feuerwerker, der den Blindgänger entschärfen soll. Solange der Zünder noch aktiv ist, wäre es für die Kripo-Beamten viel zu gefährlich, sich dem Toten zu nähern. Hoffentlich zerstört er mir keine Spuren, denkt Stave. Ein Telefonanruf zu Dienstbeginn hat den Oberinspektor alarmiert. Er hat sich einige Schupos genommen und ist von der Kripo-Zentrale am Karl-Muck-Platz aufgebrochen, Jungen noch grün hinter den Ohren, eingestellt von den englischen Besatzungsoffizieren. Stave erkennt Hauptpolizist Heinrich Ruge wieder, der ihn schon bei früheren Einsätzen begleitet hat. »Der Tote wird uns nicht davonlaufen«, hatte der ihm zugerufen, etwas zu forsch. Stave hatte geschwiegen und nur mitleidig auf den Schupo geblickt, dem der Schweiß unter dem Tschako hervortrat und ihm die Schläfen herabrann. Dunstkiepe schmähen die blau uniformierten Polizisten ihre hohe, unbequeme Haube schon zu normalen Zeiten, aber nun ist es 30 Grad heiß. Stave erinnert sich schaudernd an den vergangenen Winter, ein gnadenloses halbes Jahr, in dem das Thermometer meist zwischen minus 10 und minus 20 Grad anzeigte und manchmal noch darunter. Und nun ein Frühling, so heiß wie seit Menschengedenken keiner mehr. Es ist, als wollte nach den Menschen nun das Wetter verrückt spielen. Immerhin ist der Krieg vorbei, macht sich der Oberinspektor Mut. Neben ihm hocken Ruge und fünf weitere Schupos hinter der Deckung des zerstörten Krans. Die Sonne steht schräg über ihnen, kein schützender Schatten in der Umgebung. Er riecht ihre Ausdünstungen. Ob es nur die Hitze ist oder ob ihnen auch die Angst das Wasser aus der Haut treibt. Neben den Uniformierten kauert ein kleiner, dürrer, rothaariger Mann, dessen sommersprossiges Gesicht bereits unter einem Sonnenbrand glüht, Ansgar Kienle. Polizeifotograf und mangels anderer Spezialisten zugleich einziger Spurensicherer der Krimschis von Hamburg. Noch verbrannter leuchtet das kahle Haupt von Dr. Alfred Cisini. Stave hat den Pathologen angerufen. Der hat sich, da er gerade Besuch von einem englischen Fachkollegen hatte, kurzerhand dessen Jeep ausgeborgt und war zum Fundort der Leiche geeilt, wo er wieder einmal vor den Kripo-Beamten eingetroffen war. Unter seinem Sonnenbrand wirkt er blass. Mit fahrigen Händen steckt er sich eine Woodbine zwischen die Lippen. »Meinen Sie, dass es eine gute Idee ist zu rauchen, wenn neben uns eine 500-Pfund-Bombe entschärft wird?« zischt Stave dem Pathologen zu. Er weiß allerdings, dass nichts und niemand und schon gar keine Bombe Dr. Cisini je von seinen Zigaretten abhalten könnte. Der Arzt lächelt bloß und schüttelt den Kopf. Der Qualm seiner Zigarette ist eine winzige bläuliche Fahne in einem Ruinenfeld. Stave hat sich und seine Männer mit einer Barkasse auf die andere Elbseite nach Steinwerder übersetzen lassen. Blom und Voss liegt auf dem hammerförmigen Kopf einer Halbinsel am Südufer der Elbe. Zwei riesige Docks parallel zum Fluss, ein weiteres, das quer davor wie ein gigantisches Schwert ins Land hineinsticht.